SWR 2 Tandem.
Er mochte ihre blonden Haare, als sie sich im Theologiestudium verliebt haben. Inzwischen rasiert sie sich den Kopf kahl. Dazwischen lag ihr öffentliches Outing, dass sie als Kind jahrelang von ihrem Vater missbraucht worden war. Die Pastorin Susanne Jensen thematisiert, was sie erlitten hat, in Texten und Plastiken, und macht sich durch ihr ungewöhnliches Äußere erkennbar. Und ihr Mann, Martin Jensen, wie lebt er mit der Geschichte seiner Frau? Wie gehen die beiden miteinander, mit ihren Wünschen und ihrer Sexualität um? Christoph Fleischmann hat das ungewöhnliche Paar besucht.
Als das Kind Kind war, ging es mit hängenden Armen. Wollte der Bach sei ein Fluss, der Fluss sei ein Strom und diese Pfütze das Meer. Als das Kind Kind war, wusste es nicht, dass es Kind war. Alles war ihm beseelt und alle Seelen waren eins.
Ein Bungalow mit weißen Klinkern, unauffällig in einem gepflegten und ruhigen Wohngebiet. Innen drin leben eine kleine Frau mit kahlrasiertem Kopf und ein stämmiger Mann mit Bart. Susanne und Martin Jensen, beide um die 50. Hier sieht es ganz anders aus, als es das Klischee vom gepflegten Bungalow will. Wo normalerweise das Wohnzimmer ist, ist ein ziemlich vollgestellter Arbeitsraum.
Hier ist mein Arbeitsplatz. Und hier schreibe ich auch alle meine Predigten und Ansprachen, die ich zu schreiben habe. Und hier ist auch Zettmann entstanden, ist ja klar.
Susanne Jensen ist Pastorin und sie ist bildende Künstlerin. Außerdem schreibt sie gerade ihr erstes Buch, einen Roman, Zettmanns Versuch, G zu denken. G steht für Gott. Bücher, die man in den Regalen einer Pastorin vermuten würde, finden sich nicht so viele.
Wenn Sie sich umdrehen, sehen Sie hier meinen Bücherschrank. Ich hatte hier natürlich lauter theologische Werke und einige wertvolle Sachen habe ich auf den Dachboden gebracht, andere Sachen habe ich verschenkt und den Rest habe ich in die Tonne gehauen. Ich habe dann gedacht, Menschenskinder, Martin hatte so Probleme, wie kriegt er seine Zirkusautos unter? Und dann habe ich gedacht, ach Mensch, ich habe ihn gefragt, wie würde dir das gefallen, wenn jetzt in den dir gewordenen Regalen, wenn da deine Autos stehen und deine Zirkusautos und so. Und das hat mich natürlich gefreut, dass du das dann auch angenommen hast. Und es ist ja doch jetzt auch ganz schön für dich, hier längs zu gehen, ne?
Ja.
Dass die da sind.
Modelle gelb-roter Zirkuswagen stehen dort und eine Sammlung mit DVDs, in denen Daniel Craig mitspielt, berühmt für seine Rolle als James Bond.
Das sind nicht alle, es gibt noch mehr Filme, in denen Daniel, aber das sind mir hier die wichtigsten, also Filme. Und ich warte natürlich auf den neuen Bond, ne? Alles klar. Und hier sehen Sie... Hier ist natürlich, das ist alles Zettmann. Und hier sind die Daniel Craig-Fotos. Das sind noch andere Personen, die ich in meinem Roman verarbeite. Ich brauche ja immer ein Gesicht. Ne? Und für mich ist ja der Daniel Craig der Zettmann. Ne? Und das sind meine ganzen Fotos von ihm drin.
Neben dem Album mit Fotos von ihm hängt auch ein Daniel Craig-Kalender an der Wand. Und neben dem Computer steht eine Craig-Figur im Cowboy-Outfit.
Ja, hier kommen wir jetzt in den, das ist der Esstisch, aber das ist eher mehr so der Arbeits- und Kurmelig, ziemlich kurmelig, sieht's dort aus. Kurmel ein bisschen durcheinander, kurmelig, kennen Sie das nicht? Na, und hier ist mein Sitzplatz, da sitze ich, hier sitze ich und esse ich und da muss ich mich halt im Schneidersitz hinsetzen, da habe ich hier dieses Ding, das tue ich mir auf den Schoß. Und da kommt auch mein Teller drauf und für zwei Becher Tee ist da Platz. Ja. Hier sitze ich und arbeite ich. Also ich male, während ich esse auch.
Essen gibt es also eher nebenbei beim Arbeiten. Der Tisch ist mit Mal- und Werkutensilien vollgestellt. Susanne Jensen malt und schafft Plastiken aus verschiedenen Materialien. Auf dem großen Arbeitstisch stehen aber auch Schiffsmodelle und Eisenbahnen, an denen ihr gegenüber Martin Jensen arbeitet. Besonders auffällig aber sind die Manga-Figuren aus Kunststoff, die er bestellt und sammelt. Meist weibliche Figuren mit großen Brüsten und Wespentaille oder zarte Mädchenkörper. In jedem Fall mit den für Mangas typischen großen Kindchenaugen und dem strähnig wallenden Haar.
Maria Naruse kam gestern an. Ein Succubus, ein Liebesdämon. Die gehört zu einer Story, die heißt The Testament of Sister New Devil. Altersvermächtnis.
tolle Anime-Serie habe ich geguckt.
Das haben wir gerade zuletzt geguckt.
Heiß.
Martin Jensen erzählt spannend und detailliert die Geschichten der Manga-Comics. Es geht für ihn nicht nur um schöne Mädchen.
In diesen Erzählungen geht es ganz häufig um die Frage, wer man eigentlich ist, wirklich. Also nicht, wer man vorspielt zu sein, anderen gegenüber. Nicht, welche Rolle soll ich jetzt ausdrücken, sondern wer bin ich wirklich? Wo sind meine Zweifel? Wo ist mein Erfolg? Wo ist das, was ich gern mag oder auch hasse? Und wie kann ich damit bestehen, in dem, wie ich bin, in den Kontexten, die da gerade auf mich zukommen?
Ausgepackt werden die Figuren am Arbeitstisch. Ihren permanenten Wohnort finden sie im Nachbarzimmer, wo neben Regalen voller Manga-Figuren und Zirkuswagen auch eine Eisenbahnlandschaft aufgebaut ist. Eine Wohnung voll von den Fantasiewelten seiner beiden Bewohner. Eisenbahnen und Manga-Figuren, abstrakte Bilder und Daniel Craig. Hier wird mutig gezeigt, was andere allenfalls heimlich im Keller ausstellen würden.
Okay. Nee, es ist nicht abends. Es ist von 10 bis 16 Uhr.
Da mache ich gar nicht.
Ja, an zwei Tagen, ne? 17. und 18.
Joachim Malek kommt vorbei, ein Pastorenkollege. Er bringt Einladungen für eine Veranstaltung in der Nachbargemeinde mit.
Na?
Nur im Wintergarten ist zwischen all den Dingen noch Platz für Gäste. Joachim Malek und Susanne Jensen setzen sich in die knarzenden Kropfstühle.
Nicht hier, hier.
Die schneeweiße Katze Murki kommt dazu.
Das war damals Gesamtkonvent. Da habe ich dich zum ersten Mal gesehen. Ich bin meines Erachtens relativ vorurteilsfrei auf dich zugegangen, weil mich interessieren Leute, die so ein bisschen anders sind. Weil die was Besonderes sind. Die sind nicht stromlinienförmig. Die sind nicht angepasst. Die haben was zu erzählen. Die haben eine eigene Geschichte. Das finde ich spannend.
Unter den anderen Kollegen in der Pastorenversammlung, dem Konvent, stach die Frau mit dem kahlrasierten Kopf hervor.
Natürlich löst das bei mir was aus. Ich bin ja auch irgendwie ein Mensch, der seine eigene Geschichte hat. Weil ich bin Pastorensohn, früher zumindest, doch eher der angepasste Typ gewesen. Weil wir waren ja auch in einem sozialen Druck als Pastorenfamilie. Und ja, deswegen war es für mich schon spannend, einen Menschen kennenzulernen, der eben nicht angepasst ist. Weil das auch ein Stück weit meine eigene Geschichte ist, mich nicht immer anpassen zu wollen.
Susanne Jensen hatte im Sommer 2010 öffentlich gemacht, dass sie jahrelang von ihrem Vater sexuell missbraucht worden war. Damals veränderte sie auch ihr Äußeres. Der Kopf wird seitdem kahl geschoren. Niemand soll sie mehr an den Haaren ziehen können. Draußen trägt sie ein Hundehalsband als Signal für die gesellschaftliche Missachtung von Missbrauchsüberlebenden. Später hat sie sich ihre Arme und Beine tätowieren lassen. Alles sichtbare Zeichen ihrer Auseinandersetzung mit dem überlebten Missbrauch.
Ich wollte immer wissen, nimm deine Maske ab vom Gesicht, zeig mir dein wahres Gesicht. Und damit die Leute ihr wahres Gesicht mir zeigen, damit ich ein Gegenüber bin, nehme ich meine Maske ab und ich zwinge die sozusagen dazu, dass sie sich mit meinem echten Gesicht auseinandersetzen müssen. Dann können sie weiterhin ihre Maskerade behalten oder sie können mal ein bisschen es lüften und mir zeigen, wer sie sind.
Genau,
und Martin sagt ja immer, ich bin Martin Jensen.
Ja.
Und wer sind Sie?
Diese Direktheit im Umgang mit anderen Menschen ist ihrem Mann aber zwischenzeitlich verloren gegangen. Zu Beginn des Jahres 2013 erkrankte er psychisch.
Vor 3-4 Jahren wäre es so gewesen, kaum wären Sie drin gewesen. Ich hätte gedacht, hoffentlich gehen Sie bald wieder. Sie stören. Sie stören die Atmosphäre hier. Sie sind ein Eindringling. Sie bringen mein Konzept durcheinander. Sie machen das Ganze unsicher hier. Und bitte gehen Sie wieder. Also in den ersten 2-3 Jahren, 13, 14, 15, habe ich es kaum ausgehalten, wenn Leute an der Tür geklingelt haben und irgendwas wollten.
Wie seine Frau wollte Martin Jensen evangelischer Pastor werden. Nach dem zweiten Examen wurde er aber nicht in den hauptamtlichen Kirchendienst übernommen, sondern nur ins Ehrenamt ordiniert. Das heißt, er durfte alles machen, was zum Pastorendienst gehört. Predigen, beerdigen, trauen und sogar seine Frau vertreten, als diese krankheitsbedingt ausfiel. Nur bezahlt wurde er dafür nicht. Ehrenamtliche Arbeit, durch die er hoffte, sich noch für eine Festanstellung bei der Kirche zu qualifizieren. Doch diese Hoffnung wurde eins ums andere Mal bei seinen Gesprächen im Kirchenamt der evangelisch-lutherischen Nordkirche enttäuscht.
Ende 2012 war das letzte Mal, dass ich mich beworben habe. Und dann kriegte ich noch ein Schreiben vom Personalsenat. Und da stand jetzt sinngemäß schöner verklausuliert drin, eigentlich könnte ich überhaupt nichts von dem, was ein Pastor können sollte. Da wurde so aufgeführt, was man so können soll, das neue Schreiben. Und dann stand ja, und sie hatten nicht den Eindruck, dass irgendwas davon, also nun, sowas hatte ich noch nie gelesen. Und ich wusste danach nur, das gebe ich mir nicht nochmal. Ich fahre nicht nochmal nach Kiel und lass mir nochmal sagen, direkt oder auch indirekt, wie es meistens war, nee, wir wollen sie nicht.
Die Absage traf ihn. Auch wenn Gemeindemitglieder und Kollegen sich für ihn eingesetzt haben und Martin Jensen gute Arbeit bescheinigten, er begrub seinen Lebenstraum, Pastor zu werden, mit Mitte 40. Der Abschied führte zu Angststörungen. Allmählich arbeitet sich Martin Jensen dort wieder heraus. Er stellte seine Ernährung um, nahm viele Kilo ab, lernte wieder, kontaktfähig zu werden und er entdeckte neue, alte Interessen.
Ich will jetzt wirklich herausfinden, was ich möchte und wer ich bin. Ich habe auch gemerkt, als ich dann zusammengeklappt war und es gar nichts mehr klappte, ist mir dann langsam aufgegangen im Laufe der nächsten Monate, was ich eigentlich auch alles von mir weggedrückt hatte in den Jahren vorher, was sozusagen verkümmert war, was ich vielleicht auch dachte, dass man das als Pastor nicht macht.
Die Leidenschaft für Manga, Comics und Animes nahm deutlich zu. Von außen mag das merkwürdig aussehen.
Das ist ja so die Sache, wenn die dann kommen und sagen, ihr habt keine Kinder, ihr habt kein Eigentum, wir leben von einem Gehalt, ich kriege nichts, ich kriege kein Arbeitslosengeld, gar nichts. Ich lebe von dem Geld, was meine Frau einnimmt. Ich kaufe davon Manga-Figuren. Kann man auch sagen, mein Gott, der schmeißt das Geld zum Fenster aus. Da gehen Hunderte von Euro weg im Jahr. Ja? Da haben wir auch mal drüber gesprochen. Ich habe auch schlechtes Gewissen mal gehabt. Und da habe ich gerade so eine Figur bestellt. Druck so, also die kostet so 100 Euro. So. Und sagt sie, du, das ist ganz in Ordnung. Das ist für dich wichtig.
Die Verbindung mit der Kindheit. Das war auch ein Thema, als Susanne und Martin Jensen sich als Theologiestudenten kennenlernten.
Was mir auch richtig physisch fast wehgetan hat, du bist ja ins Gymnasium gegangen und dann hat deine Mutter irgendwann gemeint, jetzt bist du zu alt, um mit deiner Lego-Eisenbahn zu spielen. Mhm. Ja? Und dann hast du die auch nicht mehr aufgebaut, die Lego-Bahn.
Dass man das als Erwachsener
also, nicht mehr du macht, bist jetzt erwachsen. Und man spielt eben in dem Alter, in dem du warst, nicht mehr mit der Lego-Bahn. Ja. Ja? Und das hat mir richtig wehgetan. Und das Erste, was ich natürlich gemacht habe, ist, ich habe dir Lego geschenkt. Also viele Lego-Packungen. Und dann hast du die Bahn wieder aufgebaut.
Als das Kind Kind war, spielte es mit Begeisterung. Und jetzt, so ganz bei der Sache wie damals, nur noch, wenn diese Sache seine Arbeit ist.
Mir wurde meine Kindheit geraubt. Wenn ich Jugendliche sehe, ich habe die 14, 15 Jahre im Konfirmandenunterricht, konfirmiere sie mit 15 Jahren. Und dann sehe ich, wie die Jugend leben dürfen. Ich spüre dann diese Lebendigkeit und ich selber war ein hochtraumatisierter Mensch. Ich war nicht lebendig, ich habe meine Kindheit nicht leben dürfen und ich habe meine Jugend nicht leben dürfen.
Martin Jensen hat so etwas nicht erlitten. Aber auch sein Großwerden war nicht frei von Beeinträchtigungen. Geboren mit nur gut 1000 Gramm Gewicht und daraus resultierenden Krankheitsfolgen, wuchs er, wie er sagt, unter sehr besorgten Eltern auf und im Bewusstsein, nicht ganz in Ordnung zu sein.
Und immer wieder das zu hören, Mensch, du warst damals so klein, wir sind so froh, dass es dich gibt, aber pass auf, ich durfte im Sport auch vieles nicht machen, das hatte auch mit diesen Sachen zu tun. Hat mir immer gezeigt, also wie zerbrechlich im Prinzip das Leben ist. Und deswegen habe ich es auch nie verstanden, wenn andere Leute sich über welche lustig gemacht haben, die zum Beispiel auch zerbrechlich waren oder die irgendwie anders waren.
Im Studium trafen sich also zwei Außenseiter, die in jungen Jahren schon ein gewisses Bewusstsein von Grenzen und Beschädigungen ihres Lebens hatten.
Du hast sehr viel erzählt, du kannst ja unheimlich gut erzählen. Dann hast du mir deine ganze Kindheit erzählt. Ne? Und ich habe dir halt auch vieles erzählt, aber vieles konnte ich noch nicht erzählen, weil das noch von der Traumatisierung hier mir nicht möglich war.
Ja.
Ne? Nur eben diese Sache mit dem Park, die hatte ich dir erzählt.
Die hattest du mir erzählt, auch noch bevor wir zusammenkamen, ja. Das war ja 12 Jahren, als Susanne vergewaltigt wurde, ja, genau.
Von einem fremden Mann im Park.
Und da wurde mir eben ganz klar, dass wir eben miteinander ganz vorsichtig umgehen müssen. Auch im intimen Bereich. Dass das eben keine Selbstverständlichkeit ist, zusammenzukommen.
Vom Missbrauch durch den Vater war noch nicht die Rede, als sich Martin Jensen in die junge Frau mit den blonden Haaren verliebte. Der Missbrauch kam erst zu Bewusstsein, als Susanne Jensen Flashbacks hatte. Plötzliche Erinnerungen an die traumatische Kindheit. Sie ging in eine psychosomatische Klinik.
Das war dann ja 1999, 2000, als du dann 11 Wochen in der Klinik warst und das Trauma sozusagen dann erst beknackt wurde quasi. Susanne erst dann rauskriegte, was im Prinzip alles passiert ist in ihrer Kindheit. Erst dann hat es sich ja geöffnet. Bis da kamen sie ja an die ganzen Gefühle ran und an das Wissen, ihr Vater hat sie jahrelang missbraucht. Vorher war das ja weg. Das war ja nicht abrufbar. Das hat mich natürlich sehr geschockt und es hat mir plötzlich klar gemacht, verdammt, ich bin ja ein Mann, genauso wie mein Schwiegervater. Und plötzlich ist das, was mein Team gemacht hat, natürlich immer die Frage, tut es Susanne eigentlich gut? Oder konnte sie nur bis dahin nicht sagen, ob es ihr gut tut oder nicht? Es war eine ziemliche Verunsicherung.
Meine Sexualität ist, da es ja im Kleinkindalter angefangen hat, von vornherein kontaminiert. Alles, was ich sexuell mache und denke, ist kontaminiert. Das ist so.
Es gab auch Zeiten, da ist wirklich nicht viel gelaufen im Team. Also tagsüber ja. Küssen, in den Arm nehmen machen wir ganz häufig. Haben wir auch jahrelang immer gemacht. Dass immer sie zeigen, man liebt sich, man ist da für den anderen. Man vermisst ihn, wenn er weg ist. Und wenn er wieder da ist, freut man sich. Also das ist immer da gewesen. Aber sonst im Intimbereich sozusagen, da gab es Zeiten, da dachte ich, da kommen wir nie wieder dazu. Also sozusagen so durchstrecken. Oder die Enttäuschung, keine Kinder kriegen zu können.
Das wollte ich gerade sagen. Das war eine ganz schwere Zeit für dich. Wir haben es zeitversetzt gehabt. Du hast getrauert und wir kriegen keine Kinder.
Ja.
Und ich habe zeitversetzt, als ich diesen Jungen da bestattet habe, den 6-jährigen Jungen da. Da habe ich dann angefangen zu trauen um meine eigene Kindheit und um mein Muttersein, dass ich keine Mutter sein werde. Das kam dann. Eigentlich wollte ich im Grunde nie Mutter sein, aber irgendwie merkte ich ja, dass ich Kinder liebe. Auf der anderen Seite hatte ich die Täterfantasien und die zerstörte Seele.
Ja.
Und da war ich halt einfach in einem Chaos drin. Und diese Trauer und die Schuldgefühle dir gegenüber. Ich habe ja Zeit meines Lebens Schuldgefühle dir gegenüber. Ja, das ist einfach so. Das weiß ich.
Ja.
Und trotzdem, ich kann ja mit den Schuldgefühlen mit dir drüber reden.
Körperlich hätte Susanne Jensen Kinder bekommen können, aber seelisch nicht. Mit ihrer verwundeten Seele hatte sie sich nicht zugetraut, eine gute Mutter zu werden. Womit sie sich aber nicht abfinden wollte, um ihrer beider Willen nicht, war ein Leben ohne Sexualität.
Sehr wichtig war, 2000 hatte mal eine Missbrauchsüberlebende zu mir in der Klinik gesagt, im Notfallkoffer einer, sie hat dem Missbrauchsopfer gesagt, im Notfall eines Missbrauchsopfers muss ein Vibrator sein. Dieser Satz ist mir nie aus dem Kopf gegangen. Ich habe ihr den auch ein paar Mal immer wieder mal erzählt.
Mhm.
Dann bin ich auf ein Paar getroffen und es war ein altes Ehepaar. Die Frau sagte zu mir, Frau Jensen, ich bin auch ein Missbrauchsopfer. Schauen Sie, das ist mein Mann. Wir leben über 40 Jahre zusammen wie Bruder und Schwester. Ich bin nie zu meiner eigenen Sexualität hindurchgedrungen. Das hat mir wehgetan. Und dann hat mir Martin irgendwann vor 4-5 Jahren tatsächlich als Weihnachtsgeschenk einen schönen Vibrator geschenkt. Und zwar nur für mich. Und so konnte ich tatsächlich mich ranmachen und habe herausgefunden, was mich antört. Was also geile Fantasien sind, die ich geil und gut finde. Und habe dann eben auch meine ersten richtigen Orgasmen erlebt. Ich wollte nicht in die Kiste hüpfen, ohne jemals mich wirklich als Frau mit Orgasmen zu erleben. Und zwar die, die ich gerne haben möchte.
Hat sich dann verändert, als Susanne sozusagen das immer mehr definieren konnte, was eigentlich passiert ist, was sie erlebt hat und was es in ihr ausgelöst hat. Und dann sagen konnte, das ist jetzt antriggernd und das hat jetzt nur mit dir was zu tun. Also es genau rausdifferenzieren konnte. Da meine ich jetzt dich als meinen Ehemann, als meinen Geliebten und da ist noch was anderes dabei, als dieses Differenzieren besser klappte. Und als wir uns vor allen Dingen begonnen haben, über unsere sexuellen Fantasien auszutauschen, die nicht unbedingt damit zu tun haben, dass wir sie ausleben müssen. Aber uns über auszutauschen, was wir an Fantasien haben. Und damit hat auch das Buch zu tun, was Susanne schreibt. Denn als sie dies angefangen hat zu schreiben, da hat sie mir auch gesagt, ich schreibe es auch, damit du mehr von dem erfährst, was ich an Fantasien habe. Ohne, dass das jetzt heißen muss, wir müssen das jetzt real ausleben.
Martin Jensen ist der erste Hörer, der jeweils 9 Kapitel des Buches Zettmanns Versuch geht zu denken. Ein Thriller mit Sex und Crime, der durchzogen ist von Erfahrungen und Reflexionen zu Vertrauen, Missbrauch und Gott. Protagonist ist Pastor Zettmann, der sich inzwischen in das Seelenwesen Mario Fuhr verwandelt hat und in einer jenseitsartigen Fantasiewelt lebt.
Völlig entspannt und befriedigt liegen beide nebeneinander und beobachten die Sterne. Mario Fuhr spürt einen Stich im Herzen. Er dreht sich auf die Seite und streichelt Haare aus Climates Stirn. Climate, ich hab so viel gefickt. Heute Nacht fühle ich mich nicht so fuhrmäßig, das ist komisch. Als Fuhr hätte ich dich anders rangenommen, hätte verficktere Sachen mit dir angestellt. Du gehst mir unter die Haut. Ich kann mir nicht vorstellen, dass das heute was Einmaliges ist. Das geht nicht. Ich habe mich in dich verknallt. Climate atmet schwer aus. Auch sie will Mario Fuhr als du im Herzen haben. Nie hätte sie das vorher gedacht.
Die eigenen Fantasien ausbuchstabieren. Aber sind Fantasien nicht auch Ersatz für etwas, was es in der Wirklichkeit nicht gibt?
Dass unsere Fantasiewelten auch mit Kompensation zu tun haben, ist mir klar. Und trotzdem sind diese Fantasiewelten bereiten für mich Freiheit.
Ja, es ist ja kein Gegensatz, etwas zu kompensieren und dass etwas Teil von einem ist. Also was ist ich? Als Kind wollte ich immer der Held sein. So, also Träume zu haben, ich komme irgendwo rein und die Leute sagen, oh, da ist der Martin so. Den wollen wir unbedingt kennenlernen. Toll. Und dieses der Held sein, das ist natürlich in den Mangas und Animes häufig der Fall. Leute sind da die Helden. Aber sie sind die gebrochenen Helden. Sie sind nie nur die Helden, weil sie Tolles tun, sondern weil sie aus Situationen, in denen jeder andere sagen würde, ach, gib doch auf. Lass es doch einfach. Tut dir nicht gut. Oder es kannst du sowieso nicht. Oder es gibt bessere, die das könnten. Trotzdem sagen, ich versuche eben, was geht. Selbst wenn das Ergebnis nicht toll sein sollte.
Susanne Jensen schaut Animes, also Manga-Filme mit ihrem Mann. Und manchmal tauchen Motive aus den Filmen in ihrem Roman auf. Martin Jensen hört sich den neuen Roman an, der schon auf weit über 1000 Seiten gewachsen ist. Die Welten der beiden begegnen sich, ihre Fantasien und ihre Lebensgeschichten.
Ich glaube, viele Paare wissen nicht viel über sich gegenseitig. So schrecklich es ist, aber wir haben das Privileg, uns sehr gut gegenseitig kennenzulernen. Und auch immer wieder über Dinge zu sprechen, über die viele andere wahrscheinlich gar nicht sprechen würden. Eine Intensität und auch in einer wirklichen Auseinandersetzung und sehen, was geht nicht und was wünschen wir uns, was wird möglich sein und was wird vielleicht auch nicht möglich sein. Und dass wir sehr achtsam miteinander umgehen. Und sehr achtsam auf den anderen sind.
Eine liebevolle Verabschiedung ist den beiden wichtig. Wenn Susanne Jensen ins Auto steigt und Martin Jensen noch an der Tür steht, malen beide mit dem Finger ein Herz in die Luft. Aufmerksamkeit sei wichtig, bestätigt auch Susanne Jensen. Und Respekt, fügt sie hinzu.
Auf niemanden höre ich so sehr wie auf meinen Mann. Wenn der was sagt, dann lasse ich es mir durchs Herz gehen. Es muss nicht sein, dass ich ihm darin nicht widerspreche. Aber es ist mir einfach wichtig, was er mir sagt. Und ich kenne ja unser beider Lebensgeschichte. Und ich habe eben vor meinem Partner Respekt. Er soll seine Würde haben. Ich habe meine Würde, er hat seine Würde. Wir leben Partnerschaft nicht so, dass wir zu einem Wir verschmelzen. Das ist mir ganz wichtig. Sondern wir sind ich und du. Immer ein Gegenüber.
Als das Kind Kind war, warf es einen Stock als Lanze gegen den Baum. Und sie zittert da heute noch.
Ein wundersames Paar, Beziehung nach Missbrauch. Eine Sendung von Christoph Fleischmann.